Ho, ho, ho und hallo zur Ausgabe Nummer 10 von Behind the Story. Und Nummer 10, genau, wir haben heute ein kleines Jubiläum. Ich freue mich, im Sommer gestartet und jetzt schon bei der Ausgabe 10. Und ich sage danke an alle Gäste, die bis dato hier waren. Und habe mir für die Ausgabe 10 einen ganz besonderen Gast geholt, ihr Lieben. Vielleicht ganz kurz noch für alle, die zum ersten Mal Behind the Story hören. Dieses Format ist ein Format, in dem ich versuche, die Heldenreise nach Joseph Campbell so ein bisschen mit dem Leben meiner Gäste abzugleichen, beziehungsweise das Leben meiner Gäste zu hinterfragen und mal zu schauen, was für eine Heldenreise hattest du, welche Hürden, welche Erfolge und welche Ziele hast du noch. Und dabei geht es natürlich am Ende darum, dass du in der Audience ein bisschen was für dich mitnimmst und vielleicht das eine oder andere Learning daraus ziehst. Ja, Jubiläumsausgabe Nummer 10. Ich freue mich wie Bolle und ich habe mir dafür einen speziellen Gast eingeladen, der sich lange gewehrt hat, weil er nicht gerne über sich spricht, auch wenn man es nicht glaubt, aber es ist tatsächlich so, denn mein Gast ist heute Marco Young. Hallo mein Lieber.
Na du? Ja. Wie kommst du denn darauf, dass ich nicht gerne über mich rede?
Weil du das immer wieder sagst.
Echt?
Und nach jedem Podcast, in dem ich dich private Fragen gefragt habe, vorher schon bei Jung und Young, hast du immer gesagt, also das will ich nicht. Private Fragen möchte ich nicht. Deswegen kam ich drauf, dass du vielleicht private Fragen nicht möchtest.
Okay. Habe ich gar nicht so empfunden, aber der Empfänger hat immer recht.
So, genau.
Hallo, lieber Wolfgang.
Hallo, lieber Marco. Ja, ihr Lieben, Marco Young vorzustellen, ist ja so ein bisschen wie Eulen nach Athen tragen. Deswegen habe ich mich auch gar nicht speziell vorbereitet. Trotzdem sage ich für diejenigen unter euch, die ihn vielleicht noch nicht so gut kennen, Marco Young ist ein Urgestein der deutschen Online-Marketing-Szene. Das kann man, glaube ich, genauso sagen. Und ich weiß, in seiner ihm angeborenen Bescheidenheit würde er das, was ich jetzt gleich sage, nie zugeben. Aber meine neuen Gäste, ehrlicherweise sind sogar 10 Gäste, weil ich nämlich die Ausgabe 11 schon im Kasten habe, mit der lieben Beatrice Köhler. Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus.
Genau. Alle Gäste haben bei der Frage, wie bist du zu dem Job gekommen, bei dem du heute bist, immer in irgendeiner Form Marco genannt. Also was ich damit sagen will ist, er ist ein echter Wegbereiter der deutschen Online-Marketing-Szene, auch wenn er das ungern zugibt, weil er so bescheiden ist. Im Übrigen immer auch noch genannt wird der Professor Mario Fischer an der Stelle. Auch da Grüße gehen raus. Ja, bitte später in der Sendung. Er wird auch später in der Sendung nochmal vorkommen. Aber grundsätzlich, ja, Marco hat sehr, sehr viel für die deutsche Online-Marketing-Szene gemacht. Er war ehemals Polizist, er war der SEO-Naut, er ist Zumago-Geschäftsführer, er hat den Wayne-Podcast, er macht mit mir zusammen Jung und Young, er hat die Zumago-Agentur aktuell noch. Zwischenzeitlich war er sogar mal bei Höhle der Löwen und es gibt einfach so unfassbar viel zu erzählen und zu erfragen bei ihm, dass ich gar nicht lange mit der Vorrede machen will, möchte. Ich sage ganz einfach an der Stelle, herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen, mein lieber Marco.
Hallo Wolfgang, schön da zu sein. Auch ist wirklich, also wenn ich jetzt so ein bisschen die Finger ausstrecke, ist wirklich mollig warm hier an deinem Lagerfeuer.
Ja, also, mache ich immer.
Hört man dieses Knistern auch im Hintergrund? Mhm. Ja, ne?
Okay. Ja, natürlich.
Mhm. Also ich finde es sehr toll. Hinterher riecht man immer ein bisschen nach Rauch, aber so, aber die Atmosphäre ist wirklich einzigartig. Hut ab.
Ja, das habe ich auch lange dran gearbeitet, dass das so wird. Marco, lass uns mal reinsteigen. Ich glaube, ganz viele Menschen kennen Fragmente aus deinem Leben und so geht's mir auch. Du erzählst hier und da öfter mal, dass du Polizist warst für eine sehr, sehr lange Zeit. Du erzählst öfter mal von oder deutest mal an, was alles bei der Höhle der Löwen war. Leider wurde diese Sendung ja nie ausgestrahlt.
Ich hoffe, das bleibt doch so.
Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen reinschauen. Aber ich mache ja hier in diesem Podcast sozusagen immer den Versuch oder ich starte den Versuch, mit den Menschen so ein bisschen ihr Leben mal aufzurollen. Und deswegen fange ich immer in der frühesten Kindheitserinnerung an. Und die Frage an dich, ab wann erinnert sich Marco so ganz bewusst an sein Ich? Meistens, kleiner Tipp, ist das so bei der Einschulung, so in der Zeit. Und dann frage ich immer, wo warst du zu dem Zeitpunkt? Und ja, wie beschreibst du dich als kleinen Marco?
Ja, ich würde vielleicht wirklich anfangen mit der Schule. Du hast recht. Also ich habe mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt, wo du es sagst und ich so 10 Sekunden Zeit hatte zu überlegen, stimmt schon. Also erstes Bewusstsein ist so, ja, kurz vor der Schule, Anfang der Schule irgendwie entstanden, das stimmt schon. Mhm. Und wie habe ich mich wahrgenommen? Also ich glaube, ich war überfordert in der Zeit. Was ich mich erinnern kann, ist, dass es im Gegensatz zu der heutigen Welt damals so war, dass mein Vater, glaube ich, mich einmal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule gefahren hat. Und danach war es mein Job, zu wissen, wie der Fahrplan ist und wie ich zur Schule komme. Und diese Form der Selbstständigkeit, die, also ich wohne relativ nah jetzt an der Schule, haben wir unser Haus. Und da sind die Helikoptereltern schon sehr, sehr präsent. Also wenn ich das vergleiche zu dem, der kleine Marco fährt zur Schule mit einem großen, großen Bus, Doppeldecker, am zweiten Schultag mit seiner komischen Wollmütze, die es ja für die ABC-Schüler immer gegeben hat, zu dem, dass die Helikoptereltern ihre Kinder direkt bis zum Eingang der Schule fahren. Ja, das war so die erste Erinnerung, muss ich sagen. Ein bisschen Überforderung natürlich in dem Moment, weil viel Verantwortung auf meinen 6-jährigen Schultern lag. Ich musste ja irgendwie meinen Körper da hinkriegen. Aber ich glaube, das hat mir im Nachhinein gesehen ganz gut getan. Und vielen, ich meine, du bist ja ähnliche Generation. Ich glaube, das hat vielen von uns gut getan, einfach selbstständig zu handeln und nicht irgendwie so abhängig zu sein von den Empfehlungen und Maßgaben der Eltern.
Ich sage immer zu meinen Kindern oder beziehungsweise jetzt noch zu meiner jüngsten Tochter, die ist 17, die wird auch noch zum Bus gefahren von mir morgens. Ja. Und da sage ich immer, ich bin in meinem gesamten Schulleben, wenn ich mich nicht komplett täusche, nicht einmal zum Bus gefahren worden. Ja. Ich bin immer gelaufen, finde ich auch okay. Marco, für dich gilt das Gleiche wie für alle meine Gäste. Du beantwortest nur die Fragen natürlich, bei denen du dich wohlfühlst. Ich gehe gerne an der Stelle nämlich noch mal so ein bisschen rein und sage, magst du uns denn mal mitteilen, was deine Eltern so für eine berufliche Ausrichtung hatten oder für Charakterzüge? Ich frage das deswegen, weil wir später oft im Gespräch drauf kommen. Hat dich das in irgendeine Richtung geprägt?
Mein Vater war bei der, damals hieß es noch BFA, also jetzt Deutsche Rentenversicherung, war da der Leiter des Rechenzentrums. Daher bin ich so ein bisschen vielleicht mit Unternehmertum, obwohl er war ja nicht Unternehmer, sondern leitender Angestellter, aber ich bin so ein bisschen damit vielleicht in Berührung gekommen, vielleicht auch mit dem Thema EDV ein bisschen mehr in Berührung gekommen wie andere. Meine Mutter war Schneiderin und dann Hausfrau. Also wenn das Ziel ist zu erfahren, wo ich vielleicht jetzt die Biege zum Unternehmertum hingekriegt habe, dann waren es vielleicht die Wurzeln meines Vaters, würde ich eher mal sagen. Aber ja, so richtig auch nicht, weil ich glaube, die Tuchfühlung habe ich später aufgenommen. Wobei, man weiß es ja nicht so richtig. Irgendwie liegt ja diese Saat in einem. Und wann die aber dann aufkeimt, ist ja eine ganz andere Geschichte. Also wenn eine Chance da war, dann über meinen Vater, ja.
Okay. Bei der Erwähnung jetzt, wo er gearbeitet hat, fällt mir noch eine Sache ein, die ich dich schon immer mal fragen wollte oder beziehungsweise dich einfach jetzt hier mal klarstellen möchte. Für mich warst du, als ich dich kennengelernt habe, warst du der Seonaut. Das habe ich damals gesehen. Und für mich, ich wohne ja an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, also die Grenze war bei uns 40 Kilometer entfernt. Deswegen konnten wir astrein das DDR-Fernsehen empfangen. Und für mich war der Seonaut gleich der Kosmonaut. Und der Marco Young mit Berliner Dialekt war für mich immer ein Kind der DDR. Fakt ist aber, du warst ein Wessi oder bist ein Wessi und in West-Berlin groß geworden, oder?
Ja, genau. Also ich bin eingemauert groß geworden faktisch. Bin Kind der Transitstrecke. Also alle Erfahrungen, die ich so mit Westdeutschland hatte, führten immer über die Transitstrecke und langes Warten an den Grenzübergängen und Pinkeln in irgendwelche Plastikflaschen, weil man ja nicht aussteigen durfte. Hab mir damals schon die Frage gestellt, wie die Mädels das machen, die irgendwie ja parallel in den vielen anderen Autoschlangen gesessen haben. da war ich ganz froh, schon Junge zu sein, aber ja. Ich bin Wessi, aber komischerweise, die Assoziation mit Kosmonaut, die hatte ich jetzt irgendwie, habe ich noch nie gehört, aber ist ja naheliegend. Jetzt, wo du sagst, passt so. Aber ich finde es auch ganz smart, muss ich sagen. Manchmal lasse ich auch an Abenden, wenn ich mich so unterhalte und Leute dann so, also man merkt ja im Gespräch, ob die Leute denken, man kommt aus dem Osten oder man kommt aus dem Westen. Und ich habe irgendwie eine diebische Freude daran nichts zu ändern. Weil man dann an der Positionierung von dem Gegenüber irgendwie ganz tolle Erfahrungen ableiten kann oder entdecken kann. Und deswegen spiele ich damit, weil es war auch als Polizist immer so, dass ich nie das Gefühl hatte, da sind jetzt die Ossis und da sind die Wessis, sondern da waren im Westen voll viel Spackos und Idioten und nette Leute Und im Osten war es genauso. Also es gab für mich diese Grenze überhaupt gar nicht, außer dass es optisch natürlich anders ausgesehen hat. Und dass gerade als ich dann irgendwie nach dem Mauerfall als Polizist in den Osten gegangen bin, zum als Aufbauhilfe sozusagen, der Polizei, die Telefone alle nicht gingen und die VW-Busse halt, die bei uns im Westen waren, durch Lada und Wartburg ersetzt wurden. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Das war eine der geilsten Zeiten in meinem Leben. Und also ich spiele ganz gerne damit, mit diesem Ossi-Wessi-Ding, aber nur um von anderen zu hören, wie die das so trennen, weil für mich ist es kein Thema.
Also ich hatte irgendwann mal gelernt in der Schule, dass Astronaut und Kosmonaut eigentlich das Gleiche ist. Im Wesentlichen nur die westliche Bezeichnung und sozusagen die Sowjetunion und nahe Staaten bezeichnen, dass die eben ihre Astronauten Kosmonauten nennen.
Ich glaube, die Chinesen nennen ihre Raumfahrer auch noch mal anders, oder?
Die haben noch einen anderen Namen, genau. Fällt mir jetzt auch nicht ein, aber es gibt eine dritte
Astronaut. Irgendwann gibt es
ja jeder. Genau. Nur kurz zur zeitlichen Eingrenzung. Eingeschult wurdest du wann? Weißt du das noch?
Also ich bin 69 geboren. Also 66, 6 Jahre, 75. Dann 75 muss so gewesen sein, ja. Ich habe so als kleiner Knirps, sind wir 74 Fußballweltmeister geworden?
Ja, genau, in München.
Also ich kann mich noch erinnern, dass es so ein Bild von mir gibt, wo ich mit so einem hellblauen Weltmeister-Shirt da irgendwie auf einer Waschmaschine gesessen habe, muss genau der Zeitraum so gewesen sein. Ja.
Und tatsächlich ist es bei mir, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie negative Vibes in den Podcast bringen möchte, aber bei mir eine sehr schlechte Erinnerung. Ich kann mich auch an die WM erinnern, aber 3 Monate vorher war mein Vater gestorben. Die Geschichte kennen ja alle, die beim, und dann haben natürlich die Verwandten gesagt, komm, wir nehmen den Jungen mit dazu. Meine Mutter natürlich entsprechend nicht in der Laune, Fußball zu gucken. Und ich war dann mit als einziger Junge sozusagen ohne familiären Anhang dann im Verwandtenkreis. Und das ist was nachhaltig bei mir auch hängen geblieben ist. Übrigens auch heute, und damit möchte ich das Thema dann auch gleich abschließen, aber heute auch immer ein schwerer Tag für mich, der 17. Dezember. Wir zeichnen heute auf, weil es der Geburtstag meines Vaters wäre. Und ich finde trotzdem, du kennst mich ja und ich bin ja ein emotionaler Mensch, ist das immer für mich ein besonders schwieriger Tag, weil ich ihn dann noch ein bisschen mehr vermisse als dann sonst den Rest meines Lebens. Nichtsdestotrotz sind
wir aber jetzt auch hoffentlich auch ein Tag, wo du mal ein Lächeln im Gesicht hast, weil du dich freudig an ihn erinnerst.
Natürlich.
Okay, ja. Das ist mir immer wichtig, einfach auch zu sagen, natürlich kann man traurig sein, aber es sind doch unglaublich viele schöne Erinnerungen, die Menschen meistens mit sich rumtragen und sich daran auch wenigstens temporär zu erinnern, glaube ich, ist schon sehr, sehr, sehr wichtig.
Ja, ich feiere zum einen, dass ich so ein Mensch bin, der sich erinnert und das auch fühlt und auch das kommuniziert. Ich mag das an mir selbst. Und zum zweiten feiere ich, dass das Universum mir den Wunsch gewährt hat, dass meine Kinder mehr Erinnerung an mich haben als ich an meinen Vater. Weil ich tatsächlich war ja nicht mal 6. Ich war gerade 6 geworden. Ich kann mich kaum an ihn erinnern, weil tatsächlich das richtige Bewusstsein von einem selbst meistens so in der Zeit tatsächlich da ist. Manchmal hat man Erinnerungsfragmente aus der Zeit davor, aber habe ich auch ein paar an ihn, aber nicht viele halt. Ne? Und deswegen ist das aber trotzdem schön, an ihn zu denken, da hast du schon recht. Okay, jetzt sind wir in der Grundschule. Ist da irgendwas besonders vorgefallen? Wie viele Scheiben hast du eingeschossen? Wie viele Mädels haben geweint wegen dir? Oder was warst du so für ein Grundschüler?
Ich glaube, ich war ein ziemlich scheuer Mensch, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt nicht so die leichteste Kindheit in meinem Elternhaus. Da gab es so ein paar Probleme mit Alkohol und so. Möchte ich jetzt auch gar nicht so tief drauf eingehen, aber das hat mich schon maßgeblich geprägt. Das heißt, ich war als Kind eher ein zurückhaltender Mensch, weil Freundschaften natürlich immer damit verbunden waren, dass du irgendwelche anderen Kinder mit nach Hause bringst. Mhm. Und wenn es da eben nicht so toll zugeht, dann umschiffst du das Thema natürlich so ein bisschen. Ich war auch in einer Grundschule, die noch relativ so alte deutsche Führung war. Also ich hatte noch einen Rektor, der wirklich straight war. Ich glaube, der war kurz vorm noch auf die Finger hauen, wenn du es irgendwie nicht richtig gemacht hast, und an die Tafel kommen und dann richtig mit rumbrüllen und so. Also ich bin da schon so geprägt worden, dass ich das zwar ausgehalten habe, dass ich aber schon gemerkt habe, was auf der anderen Seite mit Menschen passiert, wenn du da so maßlosen Druck auf Menschen gibst. Also ich kenne sehr viele Leute, die Ähnliches in meiner Altersklasse erlebt haben, die, also auch bei anderen Lehrern, die dann sowas wie eine Rechenschwäche oder so hinterher diagnostiziert bekommen haben, die, wenn man sich mit denen drüber unterhält, schon darauf zurückzuführen ist, dass da so immenser Druck ausgeübt wurde und einfach Mathematik und negative Vibes so miteinander verbunden wurden, dass der Kopf da anscheinend zugemacht hat bei denen. Ich habe das so ein bisschen umschifft. Irgendwie habe ich es in den Griff gekriegt. Ich bin jetzt kein Mathe-Genie, aber für die Grundrechenarten hat es irgendwie noch gereicht. Aber eben auch nicht für Abitur. Also da ist vielleicht meine Karriere schon kaputt gemacht worden. Und sonst, ja, aber es ist in der Grundschule war jetzt nicht... War jetzt nicht so weltbewegend, muss ich sagen. Außer, dass mein Vater immer Druck gemacht hat, ich muss aufs Gymnasium. Da kann ich mich noch erinnern, obwohl ich gar keinen Bock aufs Gymnasium hatte, bin ich aber schon gedrängt worden, dahin zu gehen, ja.
Also bevor wir jetzt dann in deiner schulischen Karriere weitermachen.
Nenn es Karriere, das ist gut.
Genau, machen wir gleich die Schnellfragerunde. Eine Frage habe ich noch, weil du sagtest, mein Vater hat Druck gemacht ins Gymnasium. War das dann bei euch schon so, dass ihr nach der 4. Klasse dann im Prinzip schon wählen musstet, wo ihr hingeht? Oder?
Nee, 6. Klasse war es bei uns.
Ja, bei uns auch. Wir hatten so eine 2 Förderklassen dann, 5. und 6. Und in denen wurde nochmal so ein bisschen gesiebt und kontrolliert. Da gab es irgendwie A-, B- und C-Kurse und dann wurde das entschieden. Okay, damit die Menschen, die dich nicht kennen und falls es tatsächlich welche gibt, die wenigen, dich ein bisschen besser kennenlernen und ich auch, habe ich ein paar Schnellfragen für dich vorbereitet, wie für alle meine Gäste. Schnellfragen bedeutet, du solltest kompakt antworten, musst aber dich aber nicht zwingen, in einem Satz zu antworten.
Du stellst die Frage halt sehr schnell.
Ich werde sehr, sehr schnell reden, genau. Du hast es erkannt. Ja, Frage Nummer 1. Was ist dein Lieblingsbuch und warum?
Weiß ich gar nicht. Ich habe so viele Bücher gelesen in meinem Leben, aber nie so richtig so Herr der Ringe oder so. Also ich hab gar kein Lieblingsbuch in dem Sinn, muss ich sagen. Nee, kann ich dir nicht beantworten.
Okay, nee, ist ja nicht schlimm. Keine Antwort ist auch eine Antwort an der Stelle. Übrigens, Herr der Ringe war, glaube ich, das letzte Mal mit Beatrice Köhler, also quasi in der kommenden Ausgabe.
Ja, irgendwie habe ich es anschneiden, glaube ich, irgendwann mal aufgenommen. Deswegen.
Oder Harry Potter oder sowas.
Ja, irgendwie so eine Sache.
Okay, dann frage ich dich die zweite Frage. Gibt es einen Ort, der dich inspiriert, wo du sagst, immer, wenn ich da bin, Schwimmbad, Wald, Bett, Klo, keine Ahnung, Toilette, whatever, gibt es einen Ort, wo du sagst, das inspiriert mich, dieser Platz inspiriert mich immer?
Also Leute, die mich ein bisschen kennen, wissen, dass ich ein Badewannen-Nerd bin.
Ach, das ist ja ein Ding.
Das heißt, ich bin so ein Typ, der stundenlang irgendwie in der Wanne liegen kann, da auch arbeitet und Wege gefunden hat, mit dem Laptop auch in der Badewanne zu arbeiten. Hey, denkt an den rosa Elefanten, das ist jetzt deutlich besser. aber da in jedem Fall, Berge in jedem Fall, und jede Situation, wo ich so abgeschottet bin, dass ich mir eigene Gedanken machen muss. Also eigentlich in der Regel fernab von irgendwelchen Medien. Das will ich nicht wahrhaben, aber da passiert am meisten in meinem Kopf. Also Langeweile ist Magie.
Warst du schon mal in so einem Schweigekloster oder hast du sowas schon mal gemacht?
Ich meine, wir kennen uns ein paar Minuten.
Ja.
Wolfgang, Schweigekloster und ich. Wir wären noch keine Freunde.
Nee, hätte ja sein können. Okay.
Ich kenne so Leute, die mal so 14 Tage in so einem dunklen Raum waren und wo man nichts gesehen hat und nichts gehört hat, bis dann irgendwie, ist mir berichtet worden, nach 5 Tagen das Gehirn anfängt, den Raum mit Möbeln zu besetzen und Visualität zu erzeugen, weil der Mensch das sonst nicht aushält und irre wird. Da habe ich immer mal ein bisschen geliebäugelt mit, muss ich sagen, aber da habe ich richtig Schiss vor. Also schnell 3, 4, 5 Tage, wo es nur duster ist, na gut, kann ich durchschlafen. Das ist das Einzige. Aber also Langeweile ist Magie und alles und jeder Ort, der diese Langeweile erzeugen kann, der ist für mich magisch, ja.
Cool. Hast du ein Lieblingsessen?
Ich esse unglaublich gerne vietnamesisch und wenn ich das jetzt auf ein Gericht runterbrechen müsste, wäre es Papaya-Salat.
Ist das nicht unheimlich scharf?
Das kann unheimlich scharf sein, ja. Also in Thailand hatte ich schon mal, also bei mir ist scharf immer so, wenn es so feurig ist, dass meine Lippen anfangen anzuschwellen, dann weiß ich, okay, ich bin drüber. Und das habe ich in Thailand ein paar Mal gehabt, da musst du Bescheid sagen, dann ist es immer noch sehr scharf. Aber ich liebe das, dieses süß-saure, scharfe, diese Papaya irgendwie, das ist immer Geschmackssache, aber das ist wirklich was, damit kriegst du mich.
Cool. Man bekommt ja im Leben jede Menge Ratschläge und jemand, der so gut vernetzt ist wie du, bestimmt noch ein paar mehr als der Durchschnitt der Menschen. Gibt es irgendwie so den einen Ratschlag, wo du sagst, der begleitet mich mein ganzes Leben, den würde ich gerne weitergeben?
Also ich habe es, glaube ich, in dem Podcast schon mal gesagt. Ich weiß auch nicht mehr, von wem ich den Ratschlag damals oder die Weisheit bekommen habe. Aber das, was mich in den letzten Jahren wirklich immer begleitet hat und was ich mir fast immer einrede auch, ist, dass zwischen ganz unten und ganz oben Glück stattfindet. Und das ist eine Sache, die prägt mich wirklich, weil immer in schlechten Zeiten, ich denke, okay, die gehören dazu, um dann wieder die Mitte zu finden und damit das Glück. Und auch in den hohen Zeiten probiere ich mich immer irgendwie wieder runterzubringen, weil ich denke, nee, das ist auch nicht real. Also die Mitte ist eigentlich das, was so ausgeglichen mich persönlich glücklich macht. Und das war eins der kräftigsten Weisheiten oder kraftvollsten Weisheiten, die ich die letzten Jahre mitnehmen durfte. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich sage jetzt einfach mal, du warst es.
Wahrscheinlich, ja. Also relativ sicher war ich das. Fünfte Frage aus der Schnellfragerunde. Welche App benutzt du am häufigsten?
In jedem Fall LinkedIn.
Oh. Bist du sicher, dass du nicht WhatsApp vergessen hast?
Nee, WhatsApp ist, es hat halt so ein bisschen Beigeschmack, weil WhatsApp ist wirklich eine Sache, die ich nur für die Familie nutze. Und meine Familie regt sich unglaublich darüber auf, wenn ich diese rote Eins an diesem grünen Feld nicht so wahrnehme, weil ich den Sound meistens ausschalte von meinem Handy und ich das dann nicht so wahrnehme. Also auf WhatsApp ist bei mir wirklich nur engste Familie drauf, deswegen benutze ich es sehr intensiv mit dem Herzen, ja, aber nicht in der Menge. Und wenn die Frage nach Menge ging, ist es in jedem Fall WhatsApp.
LinkedIn, sorry. Nee, macht nichts, dafür bin ich ja da. Okay, cool. Bei Olympia würde ich dich am ehesten sehen in der Sportart?
In jedem Fall in irgendwelchen Sprintdisziplinen.
Also Leichtathletik?
Ja. Olympia ist ja viel breiter, stimmt ja, aber also wenn ich in meinem Leben irgendwann mal Sport gemacht habe, war es immer Leichtathletik und da immer Sprintdisziplin. Alles, was Ausdauer anbelangt, ist nicht meine Baustelle.
Okay, wenn du morgens aufwachst, was machst du als erstes? Bist du so ein Early Bird-Typ? Und jetzt ehrlicherweise muss ich dazu sagen, ich weiß ja, dass du ein Early Bird bist, aber trotzdem, beschreib doch mal, wie dein typischer Morgen aussieht.
Also mein typischer Morgen sieht völlig verrückt aus. Ich guck auf die Uhr als erstes, weil in meinem Alter ist es so, dass man schon Gewissheit haben muss, dass man sich in dem Aufstehradius befindet, wo es richtig ist. Und ich wache halt oftmals auch auf, weil die Blase voll ist in der Nacht. Und dann ist es vielleicht 1 Uhr oder 2 Uhr oder so, wo ich dann weiß, oh Scheiße, jetzt musst du eigentlich nochmal die Augen zumachen, sonst geht das überhaupt gar nicht. Aber manchmal hat man so die Momente, wo es nicht mehr geht, sondern dass man wach hat, 1000 Sachen im Kopf. Und dann sitze ich da irgendwie manchmal um 2 Uhr und denke, oh, wenn ich was hasse, ist es mich im Bett zu drehen und zu wälzen und Gedanken zu haben. Das heißt, ich gucke als erstes auf die Uhr und mein Tag ist erstmal schon super, wenn es so 4 Uhr, 4.30 Uhr ist in dem Bereich. Da geht eigentlich mein innerer Wecker immer an. Und wenn ich irgendwas liebe an der Selbstständigkeit, ist es das, ich einfach keinen Wecker mehr benutze. Also in meinem Leben davor, auch als Polizist, war der Wecker immer Lebensbestandteil, weil ich immer in einem Schichtdienst arbeiten musste und der Körper sich nie irgendwie daran gewöhnt hat. Und jetzt ist seit 2011 benutze ich überhaupt gar keinen Wecker mehr und meine innere Uhr lässt mich irgendwie eigentlich immer zwischen 4 und 5 aufwachen. Wie gesagt, dann kommt der Blick auf die Uhr, dann kommt der Gang aufs kleine Häuschen und dann kommt auch immer eigentlich der Griff gleich oder relativ zeitnah zum Laptop. Und was soll ich dir sagen?
Badewanne.
Dann auch, Badewanne. Und dann ist die erste App, die ich morgens aufhabe, Systrix. Also der SI begleitet mich sehr, sehr früh in meinem Tag.
Also ist der SEO-Naut schon auch ein bisschen deiner DNA?
Ja, 100 Pro. Also ich, auch wenn ich es nicht mehr so aktiv nach außen mache vielleicht und im Agenturgeschäft, aber dieses Business und dieser Umgang mit Menschen und auch Systrix und diese ganzen Daten und so, das macht mich immer schon noch an, muss ich sagen. Ich liebe das. Das ist meine Welt.
Cool. Eine Rückfrage habe ich vergessen oder eine Nachfrage und zwar zu deinem Lieblingsinspirationsort Badewanne. Ist jemals ein Device reingestürzt, weil du gesagt hast, du hast Wege gefunden?
Nee.
Tatsächlich?
Noch nie. Also, wenn man so viel badet wie ich, muss man dazu sagen, nun bin ich ja, wer mich kennt, bin ich jetzt nicht die schmalste Person, sondern habe schon ein paar Kilo mehr auf den Rippen. Und das heißt, die Kunst beim Baden ist für mich eigentlich, wenig Wasser einzulassen, weil den Rest durch Körperverdrängung einfach, also mit meinem Körpervolumen aus wenig Wasser viel Abdeckung des Körpers machen. Und wenn du halt aber bestimmte Auflageflächen, einen Oberschenkel oder so dazu benutzen kannst. Also sagen wir mal so, es gibt Möglichkeiten, einen Laptop irgendwie zu platzieren, womit man stundenlang arbeiten kann.
Okay.
Das tut hinterher in den Fingern ein bisschen weh, wegen der Halterung. Aber alle Leute lachen immer darüber. Aber hey, wir, in dem Podcast wollten wir ehrlich sein. Also was soll ich jetzt euch anlügen?
Hast du so ein, wie muss man sich das vorstellen, so ein Pool oder so eine klassische gerade Wanne? Nö, oder? Eine
klassische gerade Wanne, ja. Wanne.
Genau. Okay, na gut, da kann man so ein Brett oben drüber legen.
Mir ist nur wichtig, dass mein Rücken mit warmem Wasser bedeckt ist. Mhm. Und dann ist vielleicht so, wo andere im Bett liegen und dösen. Ja, also es gibt ja diesen Begriff von dösen, noch ein bisschen sich wälzen, einfach ein bisschen gammeln. Den Moment habe ich halt
dann auch, genau. Dann schwimmst du eine Runde raus. Okay. Vorletzte Frage aus der Schnellfragerunde. Gibt es eine historische Persönlichkeit? Und jetzt weiß ich, auch wenn du gleich wieder wahrscheinlich das verneinst, du hast ja auch hinter dir ein Bücherregal und ich weiß, dass du sehr, sehr viele Bücher zumindest angelesen oder quergelesen hast.
Ja.
Da haben wir was gemeinsam. Mir fällt es auch unheimlich schwer, ein Buch von A nach Z komplett systematisch durchzulesen, es sei denn, es ist ein Roman oder so, der mich irgendwie in die Geschichte holt. Aber Frage: Gibt es eine historische Persönlichkeit, die du gerne mal treffen würdest, völlig egal, ob sie noch lebt oder bereits tot ist?
Ich glaube, Stephen Hawking hätte ich gerne mal getroffen. Mhm. Ich glaube, ich hätte nichts verstanden von dem, was er erzählt hat. Aber ich finde es irre, dass in so einem, naja, hört sich jetzt so doof an, in einem, also aus normaler Sicht gesprochen, kaputten Körper, so ein Geist sitzt, der revolutionäre Gedanken hat. Also finde ich faszinierend. Mit so einem Menschen hätte ich mich gerne mal unterhalten. Vielleicht auch mit einem Einstein. Irgendwas in die Richtung. Also aus der Faszination, diesen Abstand zwischen meinem Verständnis und dem, was die wissen, aufrecht zu erhalten. Also ich liebe es ja. Ganz oft ist es so, dass ich zu Konferenzen gehe und dann irgendwelche Superstars der SEO-Szene oder irgendwie auch Topstars, die man so aus dem Fernsehen kennt, die sieht man dann im Real Life und dann denkt man, boah, Mensch, wie langweilig. Und ich glaube, bei diesen Charakteren, die ich gerade aufgezählt habe, wäre das nicht so, weil die in sich, also glaube ich jetzt, vielleicht ist es da genauso, ich habe die ja nie getroffen, aber ich glaube, dass da immer noch so ein Ehrfurchtsabstand da wäre, der diesen Superstar-Image auch im direkten Gegenüber irgendwie noch ermöglichen würde, denke ich mal, ja, eher die Richtung.
Stephen Hawking, gibt's ja auch einen unfassbar guten Film, finde ich. Bin ja auch so ein bisschen Cineast. Das eint uns ja auch, dass wir Filme, gute Filme mögen. Nicht auch gutes
Zeug. Ich mal nach Büchern, ja, da bin ich ein Cineast.
Aber da gibt's auch einen super guten Film. Und die Frage wäre mal spannend, vielleicht in einer anderen Jung und Young Folge irgendwann mal aufzurufen, ob nicht vielleicht sogar die körperliche Unnormalität im besten Sinne gemeint jetzt, vielleicht sogar dazu führt, dass der Geist mehr Entfaltungsmöglichkeiten hat oder so, ne? Weil
ja, vielleicht noch nicht mal Entfaltungsmöglichkeiten, sondern vielleicht auch Fokus, ne? Wenn du jetzt so eine Typen nimmst wie Elon Musk oder so, die ja nachgewiesenerweise irgendwie Asperger haben oder so, was ja, oder eine Greta Thunberg, die einfach durch das, wie ihr Gehirn geschnitzt ist, einfach sich auf eine Richtung nur fokussieren können, aber in der Richtung unglaublich gut sind. Und damit will ich jetzt nicht Elon feiern. Was der da macht die letzte Zeit, macht mich wahnsinnig. Aber eins steht fest, so Genie und Wahnsinn, und das zeigt ja die Geschichte auch, liegt halt unheimlich dicht beieinander. Und dieses Asperger führt vielleicht dazu, dass du so ein bisschen wirr bist, aber in bestimmten Punkten halt so rational und straight bist, wie es kaum ein anderer Mensch kann. Und das ist vielleicht das Erfolgsgeheimnis hinter den Firmen zumindest von Elon.
Letzter Satz zu Elon. Wir kommen ja später, also wir machen heute für die Audience, damit ihr das wisst, zwei Aufnahmen. Wir machen später auch noch einen Jahresrückblick, freue ich mich schon drauf. Da werde ich auch über Elon Musk reden oder werden wir vielleicht auch über Elon Musk reden. Aber weißt du, was der am meisten verkaufte Aufkleber in den USA im Jahr 2024 war? Autoaufkleber.
Donald.
Habe ich vor kurzem gelesen, fand ich genial. Habe ich tatsächlich gelesen, ich glaube in der Süddeutschen. Der meistverkaufte Aufkleber in Amerika war Bought This Before He Becomes Crazy. Jetzt kannst du dreimal überlegen, was das mit Elon Musk zu tun hat. Ja, das pappen sich sehr viele liberale Amerikaner auf ihren Tesla hinten drauf, ja, weil sie sagen wollen, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe die Kiste gekauft, bevor er durchgedreht ist. Ne? Also finde ich schon irgendwie spannend. Aber wir schweifen jetzt nicht ab, denn wir sind heute bei einem ähnlich genialen Typen, nämlich bei dir. So, letzte Frage. Letzte Frage aus der Schnellfragerunde. Was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Jetzt muss ich mal durchgehen. Also es waren in jedem Fall irgendwelche cineastischen Sachen. Ich hatte so eine Phase, also bis vor kurzem noch, wo ich ja auch unser Office hier mit irgendwelchen cineastischen Gegenständen zugestellt habe. Und ich glaube, das letzte Geschenk, was ich mir gemacht habe, waren wirklich diese aus Alien, diese Tröge, wo diese Alien-Larven drin sind. Da habe ich mir bei Etsy zwei so eine Dinger bestellt, die ich jetzt wieder verkaufe, aber egal wie, das habe ich mir gegönnt, weil irgendwie finde ich Filme halt wirklich cool. Und so daran erinnert zu werden, immer so, also auch gerade bei dir, also so Storytelling und Filmgeschichten und so, die hängen ja unglaublich dicht zusammen. Mhm. Und für mich ist eine unheimliche Faszination und ich probiere natürlich immer dieses Storytelling oder dieses, was in Filmen stattfindet, irgendwie aufs Marketing zu übertragen. Und was soll man sagen, es gelingt mir überhaupt nicht, aber ich habe eine gewisse Faszination, dass es cool wäre, wenn es mir gelingen würde.
Glaube ich auch, ja. Ja, cool, danke für die Schnellfragerunde. Jetzt sind wir im Jahr 1981 bei dir angelangt vorhin und ich würde jetzt einfach vielleicht dich bitten, dass wir so ein bisschen im Staccato mal durch die nächsten, keine Ahnung, bist jetzt in meiner Realität bist du jetzt so 10 ungefähr, kommst aus der Grundschule, so 10, 11, sowas um den Dreh. Und dann geht's ja weiter. Dann hat man ja so die erste richtige Gabelung im Leben. Ja, also genau diese Entscheidung, 5., 6. Klasse, gehe ich jetzt auf. War das bei dir die gleiche Schule oder hast du gewechselt an der Stelle?
Nee, also in Berlin gab's, war gerade der Anfang, wo so Gesamtschulen angefangen haben, wo du auch in derselben Schule bleiben konntest. Aber ich war noch auf einer klassischen Grundschule und dann wäre die Möglichkeit gewesen, Hauptschule, Realschule, Gymnasium oder Gesamtschule, denn aber davon gab es halt, wie gesagt, nicht so viel.
Also was mich konkret interessiert, ist vielleicht so ganz kurz, wie war dein Werdegang an der Stelle? Und auf den Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, ab wann hast du selbst in der Retroperspektive zum ersten Mal ein inneres Gefühl gehabt für irgendwas, was beruflichen Kontext hat? Also ich frage dann immer, hattest du eine Berufsberatung oder haben deine Eltern gesagt, du wirst jetzt hier, du gehst jetzt zur BFA und du wirst jetzt hier Controlling oder hattest du schon immer zum Beispiel den Drang, Polizist zu werden? Ich meine, das ist ja der von vielen kleinen Jungs der Traum. War das bei dir so? Und erzähl doch mal, wann kam diese Findungsphase, in der Marco Young zum ersten Mal das Gefühl hatte, ich habe Träume und Ziele in beruflicher Art?
Also erstmal muss ich sagen, noch als die Grundschule zu Ende war, hätte ich einen Notenschnitt gehabt, der mich nicht aufs Gymnasium gebracht hätte. Da mein Vater aber vielleicht eine bestimmte Art hatte, mit Lehrern umzugehen und das wohl nicht ertragen konnte, dass sein Zögling da irgendwie jetzt nur auf der Realschule landet, hat er da irgendwie anscheinend die Lehrer bezirzt. Und ich habe mit einem schlechten Zeugnis eine gymnasiale Empfehlung bekommen. Bin dann auf ein Gymnasium gegangen und da gab es immer nur so ein halbes Probehalbjahr, ein halbes Probejahr. Und da habe ich jämmerlich, also ich war gar nicht so weit. Ich wollte es erstmal nicht und ich konnte dem Stoff auch gar nicht folgen. Und das hat nachher zur Folge gehabt, dass ich dann irgendwie abgeschrieben habe, erwischt wurde, denn eine Menge Tränen dabei waren. Und am Ende bin ich nach einem halben Jahr rausgeflogen aus dem Gymnasium und auf der Realschule dann relativ glücklich geworden für meine Verhältnisse. Zumindest unbelastet, in einem sozial coolen Umfeld groß geworden. Und die Entscheidung zur Polizei, also man macht sich ja als Jugendlicher, also man hat ja tausend andere Sachen im Kopf als Jugendlicher. Mhm. Also mein Alltag bestand eigentlich mehr darin, wo ich jetzt irgendwie Leute finde, die Platten haben, wo ich dann irgendwelche Aufnahmen für meine Kassetten bekomme, um coole Mucke zu haben, ohne viel Geld in irgendwelchen Plattenläden von damals irgendwie zu lassen. Und ja, aber im letzten Jahr ist es ja so, dass die Lehrer und deine Eltern dir dann auch erzählen, jetzt musst du aber, jetzt geht's in die weite Welt, jetzt geht's in Richtung Beruf, was willst du denn werden? Und dann sitzen natürlich die ganzen Klassenkameraden in der Klasse zusammen, quatschen irgendwie miteinander, die Mädels irgendwie in ihrem eigenen Saft. Und die Jungs, oh, teilweise ja eher Testosteron gesteuert irgendwie in Richtung, da gehe ich zur... Also Bundeswehr war ja als Berliner nicht so angesagt, also die Option war nicht da. Also war nur so Polizei als Bundeswehrersatz. Und viele meiner Klassenkameraden haben gesagt, dann gehe ich jetzt zur Bullerei und dann kriege ich eine Knarre und so, dann bin ich der Held. Und ja, irgendwie habe ich mich davon leiten lassen. Also mir war jetzt nicht wichtig, dass ich eine Knarre habe, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das ein Beruf ist, wo man was Anständiges macht und wo man auch sehr abwechslungsreiche Tätigkeiten macht und nicht nur an der Maschine steht und irgendwie immer dieselbe Bewegung macht, sondern wo du wirklich ja über Tauchen, über Einsatzhundertschaft, über Verkehrsbereitschaft oder zur Kriminalpolizei gehen. Also ist ja wirklich, der Range ist ja wirklich unglaublich breit. Und dann bin ich zur Polizei gegangen mit 16, ja. Also wirklich aus vollstem Herzen. Also es war eine Berufung, ja, muss ich schon sagen.
Und da bist du ja sehr, sehr lange geblieben. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das kann doch gar nicht sein. Ich wusste ja, wie lange du jetzt auch schon im Online-Marketing unterwegs bist. Ich wusste ja nicht, dass du so alt bist wie ich fast. Ja, also nicht ganz. Du bist, ich meine, ich könnte ja dein Vater sein, aber genau. Genau, du siehst einfach blendend aus. Und deswegen die Frage, 27 Jahre habe ich im Kopf. Stimmt das?
Ja, stimmt.
So, und jetzt, wenn ich es jetzt aus Heldenreisesicht mir anschaue, Und jetzt nicht so tief in den Polizeiberuf gehe, aber nach 27 Jahren bin ich ja relativ gesettelt in dem Beruf. Also vielleicht könnte man auch sagen, es wird langweilig irgendwann oder anstrengend, keine Ahnung, wie deine Definition gleich davon ist. Aber ich bin doch abgesichert sozusagen. Mhm. Und dann kommt irgendwie, und ich werfe jetzt einfach immer die Fragmente rein, die ich habe, so der im Storytelling nennen wir das der Ruf zum Abenteuer. Und der auslösende Vorfall, glaube ich, in deinem Fall war ein Tintenstrahldrucker. Kann das sein?
Ja, also die Ursache war eigentlich mehr, dass mein Sohn in der Mache war und meine Frau auch Polizistin war und es damals nicht so war wie heute, dass man hier irgendwie 60% oder irgendwelche Gelder bekommen hat, sondern ich kann mich noch gut erinnern, dass wir 600 Mark, glaube ich, für ein halbes Jahr bekommen haben. Und wenn jetzt irgendwie klar war, dass meine Frau anderthalb Jahre vielleicht zu Hause bleiben will und soll, um auf den Knirps aufzupassen und ihm so ein bisschen Anschub ins Leben zu geben, dann war klar, dass ein Einkommen irgendwie wegfällt dann. Und wir hatten natürlich Lebensunterhalt, wir hatten eine Miete zu bezahlen und so. Und wenn dann einfach mal die Hälfte des Einkommens weg ist und meine Frau hat denselben Dienstgrad gehabt wie ich zu dem damaligen Zeitpunkt.
Der lautete?
Also ich war damals Obermeister, glaube ich, noch und sie war halt Obermeisterin. Also war mittlerer Dienst. Ich habe ja, wie gesagt, kein Abitur gemacht, also blieb nur der mittlere Dienst. Und dann war es natürlich schon so, dass das ein Gehalt weggefallen ist und wir uns Gedanken machen mussten. Und also vielleicht ich mehr als sie. Und dann ist mir irgendwie müssen dann die Unternehmergene so aufgekeimt sein. Ich habe dann irgendwie, weil ich immer gerne mit Computern geschraubt habe und so, und hier in Berlin gab es so eine Messe, die nannte sich Combea, habe dann so Berührungspunkte gehabt zu Druckern und zu Druckertinte. Und früher war es ja noch so, dass du mit der Spritze die Patronen selbst nachfüllen konntest. Und habe mich dann da so in dieses Thema so reingearbeitet. Also vorher habe ich auch noch ein bisschen Hardware probiert zu verkaufen, habe dann ziemlich schnell gemerkt, oh, die Margen sind hier aber richtig schlecht. Also die lagen damals so schon zwischen 5% und 10%. Also da fährst du eine Menge rum und schraubst eine Menge, hörst dir irgendwie eine Menge Blödsinn an von den Leuten und verdienst halt am Endeffekt gar nichts. Und bin dann aber zu diesen Druckertinten gekommen und habe ziemlich schnell gemerkt, dass es ziemlich krass war. Also wie Drogen verkaufen eigentlich. Du hast einen Liter Tinte gekauft, glaube ich, für 29 Mark und hast 100 Milliliter für 59 Mark verkauft. Also war wirklich krasse Zeit. Wenn ich auch damals schon gerafft hätte, wie viel Geld man damit verdienen hätte können, dann hätte ich, glaube ich, die Reißleine in dem Polizeiberuf viel früher gezogen. Aber woher? Wo sollst du es lernen? Mhm. Man lebt halt so rein, man hat plötzlich mehr Geld, man kompensiert das, was weggefallen ist und freut sich ja darüber und hat dann ja gar nicht so dieses Gefühl von, ey, da war jetzt ein Fenster da, da hättest du jetzt dich satt machen können eigentlich. Und so viele Fenster gibt's ja davon im Leben nicht. Ja, und so bin ich dann in die Selbstständigkeit reingeschlittert. Wir haben zu Anfang dann, meine Frau und ich, Pakete gepackt, irgendwie im Kinderzimmer noch. Dann kam mein Sohn. Dann ist ein bisschen, und dann nicht eingeschlafen, aber dann mussten wir das Kinderzimmer natürlich ein bisschen mehr ins Wohnzimmer verlagern, haben dann immer noch Pakete gepackt, haben dann ja ein Haus gebaut, haben dann die obere Etage dafür benutzt, hatten dann auch zwei Angestellte.
Kurze Zwischenfrage, Marco, in welchem Jahr sind wir jetzt?
Wir sind jetzt im Jahr, gekündigt habe ich 2011 und selbstständig gemacht habe ich mich 98 das erste Mal.
Okay.
Also es war so die Zeit dann nach der Polizei und war aber, ich habe es erst nebenberuflich gemacht, ja. Also ich habe nicht gleich gekündigt, sondern ich habe irgendwie dann nachdem ich, ich weiß nicht, von 98 bis 2011, also 13 Jahre nebenberuflich das gemacht habe, ist dann durch Lebensumstände, war irgendwie eine schwere Zeit und ich hatte, da waren ja jetzt schon, das ist schon Campingszeit gewesen. Also da verliefen die Sachen denn schon ineinander. Also jetzt habe ich einen riesen Break gemacht. Also ich habe mit Druckertinte angefangen.
Genau.
Da sind wir so im Jahr 2000, 2001. Und dann fing das an mit Druckerpatronen, mit Chips und so. Die musste man aus China importieren. Das war nicht so einfach damals, sondern du hast dann irgendwie Geld überwiesen an irgendeinen Chinesen und der hat gesagt, ja, wir packen dein Zeug da auf irgendeinen Container und die kommen dann im Hamburger Hafen an und du wusstest aber nie, ob die ankommen oder nicht ankommen.
Und wann wahrscheinlich.
Genau, und das war halt wirklich damals noch ein bisschen spooky und dann habe ich gedacht, nee, das will ich nicht weitermachen und habe dann meinen ersten Exit eigentlich gehabt und habe die Firma dann verkauft. Und
wie hieß die?
Die hieß Look for You.
Look for You.
Ja, genau. Du kam noch aus dem Hardware-Geschäft und da war es mehr so wie, ich gucke für euch, wo es die besten Preise gibt. Also vielleicht war ich einer der ersten Preisvergleicher, der Idealo von ganz der Urzeit, ja, als Person verkleidet. Ja, und dann habe ich 2001, glaube ich, Look for You verkauft und hatte damals ja schon Berührungspunkte zu SEO und habe gemerkt, dass die Suchmaschinen irgendwie da im Vormarsch war. Google ist ja denn da auch so ein bisschen, hat das Licht der Welt erblickt und habe dann gedacht, okay, in die Richtung gehst du, das macht dir Spaß und dann switchte halt in den Bereich und habe dann angefangen, ja, Suchmaschinendienstleistungen zu verkaufen, erstmal in so kleinen 0815 Paketen, das hat ganz gut funktioniert, dann habe ich mit der Campix angefangen und ja, irgendwann
2006, glaube ich, war die erste, oder?
2009 war die erste Campix, die ich so nebenberuflich einfach gemacht habe, weil ich Bock darauf hatte. Und weil
Heißt die Campix eigentlich Campix? Frage 1 und du weißt, ich stelle gerne zweier Fragen,
ja,
doppelte Fragen. Frage 1, warum heißt die Campix Campix? Und Frage 2, warum sagt jeder zweite Campix?
Ja, da war, also zu deiner ersten Frage. Ich bin ein Kind der Barcamps. Und ich habe das damals geliebt, aber Barcamps hatten einfach Schwächen, wo ich gedacht habe, nee, das muss man besser machen können. Also, dass ich irgendwie einen ganzen Vormittag damit verbringe, mir anzuhören, was Leute machen und was sie für Vorschläge hätten für Sessions und so, das fand ich einfach total daneben. Und ich habe eben auch bei irgendeinem Otto-Barcamp schon gemerkt, dass irgendeine der Organisatorinnen vorne gestanden hat, hochschwanger, und weinend erzählt hat, dass ihr keiner hilft und dass das doch nur funktioniert, wenn alle zusammenhalten und so. Und da wusste ich, nee, so funktioniert das nicht. Du musst irgendwie einen kapitalistischen Ansatz haben, um das auch finanzieren zu können, damit du zwar noch ein bisschen in der Barcamp-Logik bleiben kannst, aber damit das auf soliden Beinen steht. Und Barcamps sind ja immer kostenfrei gewesen, damals zumindest. Und ich habe dann gedacht, nee, kostenfrei geht das auch nicht. Und ich wollte aber so ein bisschen in dem Kontext vom Barcamp bleiben und deswegen die Assoziation Campix, daher kam das. Doppel-X war damals irgendwie total angesagt, genauso wie auch Nicknames wie Seonaut angesagt waren, ohne dass ich jetzt an Kosmonaut gedacht habe, das ist halt so entstanden. Und warum die Leute Campix sagen, ist, ich weiß nicht, weil sie es, glaube ich, in Deutsch sprechen, ne?
Und, ist ja eigentlich auch egal. Soll jeder so aussprechen, wie er mag.
Warum stellst du mir denn eine Frage, die egal ist?
Nee, weil die Antwort ja offen ist. Ich dachte nur, es gibt irgendeine spannende Geschichte dazu. Ich hätte gar nicht
antworten sollen.
Nee, du hättest doch sagen können, du, keine Ahnung.
Ey Wolfgang, meine Geschichten sind so langweilig, ey. Wenn du es vorher gewusst hättest, hättest du mich nicht eingeladen.
Stimmt. Du, mein Lieber, okay, wir sind jetzt sozusagen in deine Selbstständigkeit reingeschlittert. Was mir immer noch so ein bisschen fehlt, Und was bei meinen anderen Gästen so ein bisschen definierter war, war so dieser Schlüsselmoment. Und da will ich noch mal rein. Also du bist Polizist, okay, du bekommst Nachwuchs, ihr baut ein Nest, so habe ich das jetzt verstanden. Aber das ist ja genau die Phase, wo Menschen normalerweise den Reflex haben zu sagen, ich muss jetzt hier Sicherheit bieten, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Also du hast, aber ich glaube, der Punkt war der, dass du gesagt hast, 13 Jahre parallel. Ich glaube, das hatte ich zum Beispiel bis dato nicht auf dem Schirm. Für mich gab es irgendwie den Polizisten, Marco, vielleicht mit einem Jahr Übergang und dann den Selbstständigen. Also du hast schon auch austariert und hast gemerkt, okay, am Ende hast du aber dann irgendwie gemerkt, okay, da ist mehr Opportunity für die große Kohle oder wie was war so der Antrieb? Oder reizte dich einfach dieses auch, ich sag mal so, ich sehe auch zwei verschiedene Welten. Die eine geprägt von Dienstplänen, auch von einer gewissen Art von, wie soll ich denn das sagen, Hierarchie, die fest geprägt ist. Mhm. Keine Ahnung, da gibt es ja irgendwie so Gruppenführer oder so, ich war nie bei der Polizei, aber ich stelle mir das so vor. Gibt es Menschen, die dich instruieren und auf der anderen Seite Marco Young, der so alles organisieren kann, wie er mag. Was war denn so die stärkste Triebfeder für dich? Das Geld oder eher diese Selbstbestimmtheit?
Ich glaube, alles zu seiner Zeit. Ne? Wenn du jung bist und Schichtdienst machst, ist das alles noch geil.
Ich bin jung.
Ja, also vom Namen her. Zur Info für dich. Ja. Also die Leute werden ja irgendwann Bilder von dir finden und werden mit mir einer Meinung
sein. Der Nachname täuscht.
Dass es optisch nicht mehr so hinkommt. Also ich war jung und brauchte das Geld bei der Polizei nicht. Ich habe unglaublich viel Spaß gehabt bei der Polizei. Mhm. Muss ich wirklich sagen, ich habe viele von den Skills, die ich jetzt auch so als Selbstständiger habe, habe ich bei der Polizei gelernt. Das Reden vor Menschen oder so, das hat mir die Polizei so mitgegeben. Auch das Verhalten in bestimmten Situationen, nicht zu warten, nicht sich unendlich durchzuanalysieren, sondern auf bestimmte Sachen zu reagieren. Also wenn du zum Beispiel zum Verkehrsunfall kommst und du hast da jemand, der gegen Baum gefahren ist, der Motorblock ihm auf den Beinen sitzt und der um sein Leben schreit und du weißt, der schreit jetzt wirklich um sein Leben, dann musst du was machen. Da kannst du nicht irgendwie hingehen und sagen, ich analysiere erstmal hier, sondern du musst was machen. Und wenn du weißt, der ist jetzt hier kurz vorm Sterben, du kannst eigentlich gar nichts mehr machen und die einzige Reaktion, die du haben kannst, ist halt rede mit dem, damit der, selbst wenn der stirbt, wenigstens noch das Gefühl hatte, da war jemand. Da kannst du nicht, also kannst du weggehen, aber dann hast du, glaube ich, den Beruf verfehlt. Also du musst was machen. Und aus diesem Handlungszwang entsteht natürlich auch ein automatisiertes Verhalten, dass du probierst, immer Abläufe, also auf einer Tatsache irgendwie eine Reaktion folgen zu lassen. Und das ist jetzt immer noch genauso. Wenn ich jetzt also sehe, die künstliche Intelligenz zieht in die Suchmaschinenoptimierung ein, was muss ich denn jetzt damit machen, damit ich morgen noch kraftvoll zubeißen kann? Ich sehe aktuell sehr viele Leute, die sich tot analysieren, aber nichts machen irgendwie mit dem, was gerade da ist. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die habe ich knallhart von der Polizei gekriegt. Und das findest du auch in anderen Berufsgruppen, wie bei Krankenschwestern oder bei Soldaten oder so. Gerade so auch bei Befehlsempfängern, dass du reagieren musst. Und das wirklich anders als bei Leuten, die einfach nur Akten von A nach B irgendwie schieben. Mhm. Und das habe ich schon geliebt, aber ist eben verbunden mit Schichtdienst und mit der Unwissenheit, dass in der freien Wirtschaft mehr Geld verdient wird. Und die Adaptionsphase hat bei mir halt lange gedauert. Ich glaube, naja, vielleicht hätte ich irgendwann selbst die Reißleine gezogen. Aber es war natürlich bequem, immer dieses sichere Einkommen noch zu haben, auch diese Gewissheit von Pensionsansprüchen zu haben und auch den Job zu haben, der eigentlich Spaß gemacht hat. Aber eben Schichtdienst ist mit 40 nicht mehr so geil wie mit 25. Und da macht man sich schon Gedanken, okay, wie kriege ich das jetzt so hin? Und wenn ich jetzt viele Kollegen sehe, die ich ab und zu noch mal wieder treffe aus den Zeiten von damals, die noch Schichtdienst gemacht haben, die sind unglaublich alt geworden. Also so optisch unglaublich alt geworden. Und da bin ich schon ganz froh, dass ich dann den Sprung gemacht habe. Aber auch natürlich, wie du es gesagt hast, diese Form von Selbststeuerung, Selbstbestimmtheit. Das hat mich eigentlich mehr fasziniert, was Eigenes aufbauen zu können, eine Vision zu haben. Das war alles sehr, sehr wichtig. Das Geld hat die kleinste Rolle gespielt, muss ich sagen.
Hm. Ich stelle ja immer gern zweigeteilte Fragen. Normalerweise hätte ich jetzt nur eine einfache, aber bei dir ist tatsächlich eine zweifache. Allerdings, oder eine zweigeteilte.
Also eine allerdings hast du,
ja, genau. Allerdings hast du tatsächlich die eine fast schon beantwortet. Die Frage wäre nämlich gewesen, hast du aus deiner aktiven Polizeizeit noch so Buddies, Menschen, die du regelmäßig triffst oder eher zufällig? Tauscht ihr euch da noch aus? Also gibt's da noch eine Connection in diese Szene oder sagst du, nee, das ist jetzt eigentlich komplett abgerissen?
Nee, also gibt schon noch, also es löst sich so langsam ein bisschen auf, muss ich ehrlicherweise zugeben, und da bin ich nicht ganz unschuldig dran, aber es gibt schon noch Leute, wenn ich die auf der Straße treffe, wo man sich noch herzelt und noch redet relativ frei und da jetzt auch nicht auf irgendwelche Verschwiegenheit irgendwie geachtet wird. Also ich war ja nachher irgendwie eine lange Zeit irgendwie in so einem Spezialkommando, wo es schon auch um Terrorismus ging und so höhere Formen der Kriminalität. Und da wird schon relativ offen drüber geredet. Aber ich muss sagen, dass ich auch als Polizist, und das relativiert das vielleicht auch so ein bisschen, nie der Typ war, der jetzt zu irgendwelchen Partys gegangen ist, wo nur Polizisten waren und den ganzen Abend sich nur über Polizei unterhalten wird. Das hat mich immer unglaublich gelangweilt. Sondern ich fand es immer viel cooler, wenn ich irgendwie Leute getroffen habe, die aus anderen Bereichen kamen, man sich über die Welt unterhalten konnte und was gerade so passiert ist. Und die Leute, die jetzt so in sich so geschlossen immer so nur über die Bullerei geredet haben und so, die waren sowieso aus meinem Kosmos ziemlich schnell raus. Und nur die, die so ein bisschen ja auch eine menschliche Reife, sage ich jetzt mal, hatten, so in der Breite sich so aufzustellen, mit denen hatte ich noch Kontakt. Wir haben uns jahrelang immer mal zu bestimmten Anlässen immer wieder getroffen, wie Grüne Woche hier in Berlin oder so, wo wir dann immer mal noch ein Bier zusammen getrunken haben oder andere alkoholische Getränke. Und dann einfach mal gequatscht haben, wie jeder so, also wie es jedem so geht. Und mittlerweile ist es ja so, wenn ich die jetzt hier treffe teilweise, die sind ja kurz vor der Pension. Also ist schon irre. Also man hat sich kennengelernt, man war jung und hat wildes Zeug im Kopf gehabt. Dann sind die alle Familienväter geworden oder Mütter geworden. Und jetzt sind die schon kurz vor der Pension, wo ich noch mit bis 67 schubbern muss. Und die mir erzählen, wie viel die kriegen und wie ihr Enddienstgrad ist. Und ja, da weiß ich schon, ich muss noch eine Menge stricken, um da hinzukommen. Also ich habe da schon noch eine Menge aufgegeben, so gerade was so genau, Altersabsicherung anbelangt. Ja.
Das wollte ich auch so ein bisschen rauskitzeln nochmal. Die Frage, die ich noch habe, immer an der Stelle, und die ist ein bisschen schwierig, weil du musst sozusagen retroperspektivisch als auch in die Zukunft gleichzeitig gucken. Aber wenn einer das kann, dann weiß ich du. Ja. Aber die Frage, die durchaus ernst gemeint ist mit Bezug auf die Heldenreise, ich glaube, es gibt im Leben nichts Wichtigeres als gute Mentoren. Und ich glaube, jeder Mensch hat gute Mentoren. Manchmal nimmt man sie wahr, oft nimmt man sie auch nicht wahr als Mentoren. Also es gibt, was ich damit sagen will, es gibt fast in jedem Lebenslauf Menschen, die deinen Weg signifikant geprägt haben, weil sie an der Stelle irgendwie gesagt haben, Mensch, Marco, mach doch mal das und das, finde ich total cool. Und vielleicht dann wieder verschwunden sind, ja. Und die Frage an dich ist, gibt es Mentoren, wo du sagen würdest, egal jetzt ob im Polizeidienst oder damals auf dem Weg zum Polizist oder auf dem Weg in die Selbstständigkeit oder auf dem Weg der weiteren Entwicklung des Unternehmers bis zu heute, bis zum heutigen Tag, gibt es da Mentoren, wo du sagen würdest, das sind Menschen, die ich für immer in mein Herz geschlossen habe an der Stelle?
Also es gibt vielleicht eine Geschichte, die herausragend ist oder die heraussticht, und das ist eigentlich der Anfang meiner Zeit bei der Polizei. Ich war nie so ein richtiger Deutschtyp, also mir hat Deutsch als Sprache, ich konnte zwar einigermaßen sprechen, glaube ich, als Berliner, ja, immer mit der Einschränkung als Berliner, aber mir hat jetzt so Grammatik und alles so ein Mist, hat mir nie so richtig Spaß gemacht. Und ich hatte in der Ausbildung zur Polizei einen Deutschlehrer, der völlig anders war als die Lehrer, die ich so mal kennengelernt habe. Sondern der hat halt wirklich auf die Stärken gezielt, hat dann geguckt, wenn die Leute gerne Aufsätze geschrieben haben, dann durften die halt eine Menge Referate machen und so. Also der hat es wirklich geschafft, so eine ganze Klasse in so eine Lage zu bringen, dass auch viele, die keinen Bock auf Deutsch hatten, Bock auf Deutsch hatten. Also ich habe mich richtig auf den Unterricht gefreut, was also in 10 Jahren Schule überhaupt nicht passiert ist. Da war es immer so ein Zwang. Und der hat es wirklich geschafft. Und ich habe dann da auch wirklich Einsen und Zweien bekommen und habe mir auch wirklich Mühe gegeben und so Referate wirklich ausgearbeitet, weil man dann auch Referate machen konnte, die was mit seinem eigenen Leben zu tun hatte. Also ich war als Kind so ein totaler Aquarien-Nerd. mein ganzes Kinderzimmer war voll mit Aquarien, ich habe Fische gezüchtet und so. Und darüber konnte ich dann eben auch Referate machen, noch weil mich das so begleitet hat. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass dann, nachdem ich dann auch entsprechende Noten da hatte, wir uns natürlich aus den Augen verloren hatten, weil das ja jedes Lehrjahr wechselst du dann immer auch die Lehrer. Und irgendwann habe ich so einen Bauchdeckenriss gehabt in meinem Leben. Also so, wenn dir irgendwie das Zerchfell oder die Bauchdecke reißt, da ist dann so eine Darmschlinge da rausgekommen und da hat er Schmerzen gemacht. Bin ich ins Krankenhaus gegangen und wer lag da neben mir? Mein Deutschlehrer. Total verrückt, nur leider mit der Diagnose Krebs. Und ich hatte halt diese Schlinge da nur. Und das war aber wie so ein Wink des Schicksals. Und wir haben uns wirklich noch so eine Menge unterhalten über die Zeit. Und ich habe ihn auch gelobt dafür, was er für ein toller Lehrer war. Und ja, dann bin ich auch rausgegangen, habe ihn auch nie wieder gesehen. Aber alleine, also dieser Moment von Mentorship, dass wenn Leute wirklich an eine Berufung glauben, wie zum Beispiel Lehrer zu sein, ne, da musst du natürlich ein bisschen Basiswissen haben, aber das meiste ist Empathie. Also das ist A und O und ist bei Ärzten ja ähnlich eigentlich so oder eigentlich in allen Berufen. Und das eigentlich, was mich so auch in der heutigen Zeit prägt, dass ich eine Gier habe, Perspektiven von anderen Menschen kennenzulernen. Und das hat er mir vielleicht so ein bisschen mitgegeben, nicht immer gleich raufzuhauen, sondern sich Mühe zu geben mit den Menschen, die einem halt wichtig sind oder die einem anvertraut sind oder die einen umgeben, einfach mal Meinungen zu hören, zuzulassen, zu ertragen und einfach Interesse daran zu haben. Da wird es immer Momente geben, auch in Social Media, wo man dann die Tür zumachen muss, ja. Aber oftmals lohnt es sich einfach mit Leuten mal zu verstehen, was auf der anderen Seite los ist, warum so eine Entscheidung fallen teilweise. Und dann tut's auch gar nicht mehr so weh, außer bei diesen ganz Radikalen. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die ich noch in der Welt auch weitergeben will, weil mir das wirklich zu kurz kommt, in dem, wie wir unsere Kinder auch sozial ausprägen. Mein Sohn ist da zum Glück ähnlich wie ich, also das konnte ich zumindest mitgeben. Aber ich will das noch irgendwie weitertragen. Und in Social Media gebe ich mir unglaublich Mühe, das auch möglich zu machen. Ich bin da nicht perfekt, aber ich habe schon, wenn ich das Gefühl habe, auch wenn jetzt eine Diskussion entartet und du schreibst jetzt Leute als Direct Message an und erklärst nochmal deinen Standpunkt, dann kommen da manchmal echt tolle Schriftwechsel bei raus oder manchmal sogar irgendwelche Talks, wo man denkt, ja, warum hast du denn jetzt hier so radikal auf den Pudding gehauen? Geht doch auch anders. Und über die Jahre, muss ich sagen, ist zumindest in meinen Feeds und in meinen Kommentaren, läuft das auch nach diesem Spirit irgendwie so ab. Und dann merke ich halt, das geht, wenn man sich einfach Mühe gibt.
Früher hättest du zu mir gesagt, so Wattebällchen werfen, ne?
Naja, man muss ja nicht Wattebällchen werfen.
Ich verstehe schon, was du meinst.
Man muss einfach zuhören. Man kann ja auch hart zuhören. Man kann auch hart erwidern. Aber immer mit so einer Basis an Respekt irgendwie. Ich glaube, das ist ja wichtig. Das merkt das der Gegenüber ja auch. Und ich glaube, das muss immer so die Grundhaltung sein, damit wir überhaupt ein Stück weiterkommen. Und ist ja in der Bildung auch ganz wichtig, ne? Also diesen Schlüssel, den er bei mir umgedreht hat, der Deutschlehrer, ne? Der hat Magie. Den in der Hand zu halten, auch bei anderen Menschen, wenn du das hast, ist es wie eine Gabe.
Ich glaube, das ist auch was generell in der Diskussionskultur bei uns verloren geht, insbesondere auch in der Politik, ohne da jetzt zu viel drauf zu reflektieren, aber einfach auch Gegenmeinungen auszuhalten, zu respektieren. Man kann in der Sache eine andere Meinung haben, ja, aber eben dann wirklich ein Stück weit achtsam. Natürlich, wir gehen jetzt in den ersten Winterwahlkampf unseres Lebens, wir beide, ja, und die Republik auch, aber das wird, ich glaube, es wird ungleich härter werden als alle Wahlkämpfe vorher. Das ist meine Prognose dafür. Aber ich finde einfach, es ist auch okay, wenn man hart diskutiert an der Sache, aber es muss halt immer die Perspektive offen bleiben, um vielleicht das Gute aus der Gegenposition auch zu übernehmen. Das mag ich auch sehr an dir. Du bist ja jemand, der auch ein bisschen polarisiert. Aber ich finde, Marco Young ist ein super Beispiel dafür, dass durch Reibung halt auch Wärme entsteht. Und das ist einfach so, ja. Wenn alle so aalglatt durch die Welt glitschen und alle Kommentare nur sagen, super, das war cool, dann mag ich das sehr, wenn einer mal sagt, verstehe ich jetzt nicht. Also meine Welt ist anders, ja. Und so ein Typ bist du ja.
Ja, meistens verstehe ich es ja wirklich nicht. Einfach, weil ich Realschüler bin.
Ist klar. Eine Sache habe ich noch, die ich noch gerne so thematisch abholen würde. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der Fragen, aber es macht nichts. Ich würde trotzdem noch mal gerne eine Sache ein bisschen vertiefen, ein Thema. Und zwar war das einmal das Thema Schule, Gymnasium, Realschule. Das hast du so als deinen ersten Konflikt so ein bisschen beschrieben, wo du gesagt hast, nach dem halben Jahr bin ich dann gewechselt auf die Realschule. Das klang jetzt alles relativ easy, aber ich stelle mir vor, dass das in dem Alter vielleicht auch gar nicht so einfach ist, wenn du dann sozusagen eine Hierarchiestufe zurückgehst. Ich weiß nicht, ob es schwierig war. Es spielt auch keine Rolle, weil was mich eigentlich interessiert ist, ich weiß ja, dass es dann zum Beispiel die Campings gab und ich war ja selbst live dabei, als dann Corona ausbrach, während der Campings 2020. Wir standen abends am Tisch und du hast gesagt, hier, Wolle, was willst du jetzt machen? Ja, Mittwochabend war das. Brechen wir ab oder was machen wir und hin und her. Ne? Und ich war natürlich voll im Partymodus und habe gedacht, nee, jetzt würde ich durchziehen und so. Also was ich eigentlich sagen will und worauf ich hinaus will ist, wie gehst du, hast du eine Schablone, wie du mit Krisen und schweren Zeiten umgehst?
Nee, du, wenn ich die hätte, dann wäre es manchmal leichter gewesen. Und gerade in der Corona-Zeit war es schon schwer. Ich glaube, es gibt da auch nicht so eine... Also was ich gelernt habe unter den schweren Zeiten, ist, dass einfach so Grundsachen, die du in dir trägst, eine unheimliche Macht haben. Und da kannst du so viele Bücher lesen über Krisenmanagement, wie du willst. So eine Grundfesten wie zum Beispiel Verlustangst, die ich vielleicht ausgeprägt habe, weil sich meine Eltern ziemlich früh getrennt haben. Und ich glaube, dadurch schon so eine Grundverlustangst irgendwie ausgeprägt habe. Das setzt sich fort auch im Unternehmertum. Also viele von den Leuten, die ich kannte unter Corona, die haben ja knallhart ihre Leute entlassen und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt hier runtersetteln und ich muss überleben irgendwie so. Und das war für mich keine Option. Ich habe probiert, das so lange wie möglich zu halten. Das ist vielleicht unternehmerisch die schlechteste Entscheidung ever gewesen. Aber ich habe da gemerkt, ich kann mich unheimlich schwer lösen und trennen von so einem Sicherheitsbestand von Leuten um mich rum. Also jetzt sind es nicht die Eltern, aber diese Form von Verlustangst, das zu verlieren, was man sich erarbeitet hat, das war schon sehr prägend. Und da habe ich bestimmt sehr viel länger eigentlich an bestimmten Sachen festgehalten, obwohl viele Sachen mir auch hätten sagen müssen, nee, da musst du jetzt mal irgendwie auch mal die Reißleine ziehen. Aber man wusste ja ehrlich gesagt auch gar nicht, wie lange geht das mit Corona? Ist das morgen vorbei und muss ich dann, was passiert denn danach? Brauche ich denn die Sachen wieder? Viele Sachen reduzieren sich dann eigentlich auch, dass man dann sich bewusst wird auch, ist Agenturgeschäft irgendwie mit 14 Leuten, ist das überhaupt was für einen selbst? Und ist es nicht, ich hatte immer das Gefühl, auch im Agenturgeschäft, dass ich mit jedem, den ich eingestellt habe, am Ende mehr Arbeit hatte, als ich vorher hatte. Also ich hatte nie diese Form von, ach, dann wird alles besser und ich kann mehr an der Firma arbeiten als in der Firma. Habe ich nie gehabt, den Punkt habe ich nie erreicht. Das liegt vielleicht daran, dass ich ein schwacher Unternehmer bin. Aber die Frage war ja Krisenmanagement. Ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl. Das ist das, was ich gelernt habe. Das, was mir mein Bauch sagt, das muss die Wahrheit sein, weil mehr kriege ich auch gar nicht gebacken. Für mich ist immer noch eine Entlassung das schlimmste Teufelszeug als Unternehmer. Das ist wirklich, da ist nie ein Moment gekommen, wo ich mich dran gewöhnt habe, sondern das ist gerade, wenn du noch ein kleines Konstrukt hast, wirklich die Hölle für mich. Und ich habe mir oft gedacht, ja, da musst du aber härter werden als Unternehmer. Nee, muss ich gar nicht. Das war die Erkenntnis. Sondern ich bin ganz froh darüber, dass mir das wehtut. Weil das ja ein Charakterzug ist. Das ist ja ein Teil von dem, was Marco Young ist. Und dem zu vertrauen, die richtige Entscheidung zu treffen, mit immer einem Blick auf die Zahlen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten, klar, aber trotzdem die Entscheidung so zu treffen, wie man sie aus dem Bauch spielt. Also da gibt's eine Blaupause habe ich nicht, sondern ich habe einfach nur ein gewisses Gespür, glaube ich, wann wirklich der Druck so stark ist, dass ich jetzt muss, wann es noch so geht, aber wann der Punkt ist, wo es richtig ist, keine Ahnung. Ich glaube, den gibt's auch gar nicht. So ganz rationale Asperger-Typen wie ein Elon Musk, die würden dann sagen, okay, alle entlassen, nur noch ich hier, jetzt richtig Cash-Cow oder egal wie, bin ich aber nicht. Für mich ist soziale Sicherheit auch eine Sicherheit für mich persönlich. Einfach morgens in ein Büro zu kommen, in Gesichter zu gucken, hat für mich einen sozialen Wert. Also jetzt auch mal Bezug nehmend auf die Diskussion von Homeoffice oder noch ein haptisches Office. Ich muss die Tür aufschließen und das Gefühl haben, da sind Menschen, mit denen ich irgendwie eine geile Zeit verbringe. Und das ist jetzt in letzter Zeit schon ein bisschen schwieriger geworden, weil wir gerade hier im Umzug auch behaftet sind und meine Gesundheit jetzt hier seit August schon ziemlich angeschlagen ist und ich eine Menge zu Ärzten renne und jetzt ein bisschen mehr Distanz habe, aber ich will da unbedingt wieder hin. Also lange Rede, gar keinen Sinn. Für mich gibt es keine Blaupause, sondern ich glaube, das Wichtigste ist, auf sein Herz zu hören und vielleicht auch Leute zu befragen, was die einen raten würden, damit man nicht so Schrittfehler macht. Und immer... Das Wichtigste ist, einen guten Steuerberater zu haben, ey. Wirklich. Also,
einer meiner besten Freunde ist mein Steuerberater. Grüße an Berti.
Ja. Ja. Also super, wenn du sowas hast. Ja, aber wirklich. Ey, was ich hier für Dramen mit Steuerberatern erlebt habe, ey, das glaubst du gar nicht. Und wenn du dann in so einer Situation noch einen scheiß Steuerberater hast, dann bist du verloren. Und soll mir doch keiner erzählen, dass man jetzt außer der BWA jetzt irgendwie einen riesen Überblick über die Zahlen hat, ab einer bestimmten Größe. Nee, hast du nicht. Du musst dich darauf verlassen, auch wenn du nachher die Steuererklärung unterschreibst. Aber bis im Detail, ob da jetzt ein Konto angelegt ist, wo Häkchen Umsatzsteuer drin ist oder nicht, sorry, ey, dazu bezahle ich den doch, damit der das Häkchen richtig macht. Mhm. Naja, ja, emotionaler Ausbruch. Sorry.
Ja, lass das ruhig mal raus, ist schon okay. Ja, du hast jetzt drüber gesprochen, sozusagen, wie die Entscheidungen bei der Campix auch gefallen sind und so und dass du umziehst mit der Agentur und deswegen noch so ein ganz kurz, vielleicht wirklich so mit der Bitte um kurze Antwort, weil wir auch schon wieder zeitlich drüber sind, allerdings presse ich bei Behind the Story ein Gespräch nie zwanghaft in eine Stunde, weil wenn es länger dauert, dauert es länger und das ist eigentlich auch immer ganz schön und ich bekomme im Übrigen Feedback und ich greife schon mal ein bisschen vor auf unsere Jahresrückblicksendung, die wir heute auch noch aufnehmen, für mich steht dieses Jahr auch im Zeichen des Feedbacks. Also ich habe sehr viel verhältnismäßig sehr viel Feedback bekommen zum Podcast oder auch zu anderen Sachen, Vorträgen und so weiter. Und das genieße ich sehr. Ja, und was ich noch sagen wollte, also was mit der Bitte um Antwort relativ kurz, wo geht's hin mit Marco Young und der Agentur? Man hört so Fragmente, ihr zieht um. Die Campix wird bestehen bleiben, hoffe ich auf jeden Fall. Ist ja auch schon für 25 angekündigt und ich bin ja auch wieder am Start und so weiter. Also, aber wo geht's so perspektivisch mit Marco Young hin?
Also in jedem Fall werden wir so einen kleinen Agenturansatz immer noch fahren. Ich nenne es eher so Boutique-Agentur. Unser Hauptschwerpunkt werden Events sein und vielleicht noch ein paar andere Sachen, die ja das Thema Online-Marketing betreffen. Also ich habe immer noch Bock darauf, irgendwie so Business-Gruppen zu machen. Den Ansatz haben wir ja schon mal gefahren, haben es aber jetzt durch meine Krankheit nicht nachverfolgt. Ich will mich halt unheimlich mehr mit Menschen austauschen und mit Freelancern austauschen, die halt ganz am Anfang stehen und wo ich mit meiner Expertise einfach helfen kann. Da habe ich unglaublichen Spaß dran, einfach so ein bisschen Mentorship zu machen. Und in die Richtung wird es in jedem Fall gehen. Und was immer mich auch ausgezeichnet hat, ist, dass ich nie nur ein Bein in der Suchmaschinenoptimierung hatte. Also eins, um mir was vorweg zu sagen, die reduzierte Form von Agentur kommt mir sehr entgegen und ich will, soweit es geht, dieses Modell, dieses Geschäftsmodell Zeit gegen Geld zu verkaufen, verlassen. Ich finde es einfach nicht rentabel genug und ich finde es auch befriedigt mich nicht genug, weil wie gesagt, ich habe einfach immer mehr Arbeit gehabt mit einer Agentur, mit Personal und Personal ist da, Personal ist nicht da, Ressourcenplanung, Zeitmanagement, jeden Scheiß, der eigentlich nichts mehr mit dem zu tun hatte, was mir eigentlich Spaß macht, nämlich Suchmaschinenoptimierung oder Online-Marketing. Und das will ich auf jeden Fall eindampfen. Ob wir denn in anderen Bereichen irgendwann nochmal wachsen, weil irgendwelche anderen Geschäftsideen irgendwie da sind, das mag schon durchaus sein. Dann werde ich mir aber aus der Erfahrung gesprochen, 100-mal überlegen, wen ich einstelle und ob ich ihn einstelle. Weil es einfach, also rückblickend auf meine Payroll, die ich mal so in Agenturen hatte, es ist ja die Hölle. Ja, du musst es mal, also Gehälter einfach mal hochrechnen und gucken, was da für Summen stehen. Das ist ja unglaublich. Also wenn man sich das mal beim Runterschmelzen so bewusst macht, dann wäre das schon cool, wenn viel von dem Geld eben auch bei mir hängen bleiben würde, damit ich nämlich irgendwie nicht so neidisch da rumsitzen muss, wenn ich mit meinen Ex-Kollegen da sitze, weil die fette Pension einstreichen und ich hier eine Restrente bekomme für meine 27 Jahre und den Rest irgendwie mir frei ansparen muss oder als Überschüsse irgendwann mit 67 in meiner Firma haben muss, damit ich mir das als Rente auszahlen lassen kann. Also ich muss ja strampeln und gerade ich bin jetzt 55. Ich habe vielleicht jetzt hier bis zum normalen Rentenalter noch 12 Jahre. Und da muss nach Corona jetzt was passieren. Und da muss auch ein bisschen Egoismus bei sein, dass eine Menge zu mir zurückfließt. Also eine hohe Marge zu haben, geringe Kosten, da wird es hingehen. Und für mich ist unglaublich faszinierend. Ich meine, wir erzählen ja immer Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing ist jetzt irgendwie, sitzt auf dem faulen Ast vielleicht oder SEO ist sogar tot. Wie oft haben wir das dieses Jahr schon wieder gehört? Ich würde mal sagen, es gibt auf jeden Fall sehr viel rentablere Geschäftsmodelle und Geschäftsbereiche, auch Gesellschaftsbereiche, wo viel mehr die Musik steppt. Also wenn ich mir alleine, ich würde das jetzt nicht machen, obwohl ich mal, da sind wir wieder bei der Höhle der Löwen irgendwie, schon mal ein Geschäftsmodell hatte, wo es schon um Bestattung gegangen wäre, ist also das Thema Bestattung oder alles, was so mit Alter zu tun hat und mit Boomer, mit der Kohorte der Boomer, die ja jetzt ins Thema Alter kommen, das finde ich faszinierend. Oder auch Klimawandel, irgendwie Energiewende. Da sind so viele Sachen, wo ich einfach das Gefühl habe, nee, da muss ich doch irgendwie das schaffen, noch einen Fuß reinzukriegen mit irgendeinem Medium. Und da wird meine
Kraft. Marco, warte mal kurz. Sorry, klingelt einer Sturm bei mir.
Ach, war bei dir. Okay, ich habe das mal hier. Hallo! Hallo!
Scheiße. Aber da hat er ja jetzt wirklich auch Dauer geklingelt, der Typ, ne? Ja, vielen Dank. Das war cool. Und da ist ziemlich viel Marco rausgekommen, was ich eigentlich gar nicht so hinterfragt hatte. Aber man merkt auch, was dir auf der Seele brennt, finde ich total schön. Wenn wir uns privat austauschen, bist du nicht so offen. Also ich glaube, wir werden jetzt mehr Podcasts gemeinsam machen, in denen ich dich interviewe. So,
du fragst falsch.
Ah, okay.
Außerdem, ehrlicherweise, Wolfgang, wenn wir uns treffen, sind wir oftmals mit anderen Menschen umgeben, wenn wir mal das ehrlich stimmt, sind. Ja. Ja, und dann sind die Themen sowieso immer deutlich kürzer und taugen einfach gar nicht für die Tiefe. Ja, manchen Leuten gegenüber will ich auch nicht alles erzählen. Da hast du auch schon recht. Also wir haben wenig Momente, wo wir uns einfach mal so zu zweit treffen. Deswegen,
das stimmt.
Glaube ich, war da auch wenig Gelegenheit.
Deswegen habe ich dich am SEO Day auch so gerne am Hotel abgeholt.
Ja, genau.
Ja, auch wieder eine Geschichte. Marco, wir sind durch. Vielen Dank. Ich will noch mal eins ganz klar loswerden. Wenn es um Mentoren im Leben geht, dann sehe ich dich, und obwohl ich ja der Ältere bin, definitiv als einen an, der sowohl die Branche als auch mich sehr weit nach vorne bringt, immer sehr viel inspiriert. Deswegen war das eine große Ehre für mich, und das meine ich genauso, wie es ist. Und ich weiß genau, was er jetzt gleich wieder sagt. Schleimspur, Wattebällchen, all die Dinge, ja. Aber es war eine große Ehre, dass du die Jubiläumsausgabe von Behind the Story, dieses kleine Jubiläum, mit mir gemacht hast. Ich weiß, das war jetzt, musste ein bisschen überreden, aber ich fand es total inspirierend. Und es ist tatsächlich auch das passiert, was ich mir gewünscht hatte, nämlich, dass so ein bisschen mal der Blick hinter das Schlüsselloch von Youngs gemacht wurde und vielleicht auch so ein bisschen vom Marcos Herzen sozusagen. Meine Abschlussfragen an dich, mein Lieber.
Ja.
Gibt es irgendeine Frage, die ich noch hätte stellen müssen, damit wir Marco Young besser verstehen oder kennenlernen, die ich noch nicht gestellt habe?
Na, du hast ja das Thema Höhle der Löwen
umschifft. Das habe ich umschifft, genau. Magst du da noch mal ganz kurz was zu sagen?
Naja, also vielleicht die Quintessenz war, also Höhle der Löwen habe ich einfach gemacht. Wir sind damals, haben so ein Business gehabt, wo wir mit Werbemitteln in die Stratosphäre geflogen sind und da Aufnahmen gemacht haben. Das habe ich gepitcht in der Höhle der Löwen, war in der ersten Staffel, die war noch ziemlich radikal. Ich wollte immer mal ins Fernsehen. Das war eigentlich so vielleicht die Quintessenz. Und ich war im Fernsehen und hab mir da meine Hörner abgestoßen. Fernsehen ist scheiße. Das kann man, glaube ich, zu Fug und zu Recht sagen. Erstmal nicht nur, weil ich da auseinandergenommen worden bin, sondern weil einfach dieses ganze Format darauf ausgelegt ist, dass du auseinandergenommen wirst und dass hinterher das auch ausgeschlachtet wird. Und ich habe gelernt, dass ich unter 13 Kameras in so einem Raum, wo alles auf mich fokussiert ist, nicht standhalten kann. Und ich in einem Tunnelblick ende und nicht mehr richtig höre, nicht mehr richtig sehe. Und das war eine Lebenserkenntnis, zu wissen, wie ich unter bestimmten Drucksituationen funktioniere. Und da war anscheinend meine Grenze. Und dafür hat es super getaugt.
Und ich würde es trotzdem gerne sehen, okay.
Nee, lieber nicht.
Gut. Zweite Abschlussfrage oder beziehungsweise zweites Abschlussthema. Wenn du heute Abend die Augen schließen kannst und dir irgendwas wünschen darfst, egal was, persönlicher Reichtum, ewige Gesundheit für deine Familie, whatever oder keine Ahnung, nie wieder Krieg, was auch immer du dir wünschst, morgen früh passiert das auf der Erde. Was wäre anders morgen früh?
Also die klassische Antwort ist ja immer, dass ich mir wünsche, unbegrenzt Wünsche zu haben. Das ist ja eigentlich die klassische Antwort.
Hat noch nie einer gesagt, um ehrlich zu sein.
Ist auch mal ein bisschen tricky. Ja, ich weiß immer nicht, gibt natürlich unglaublich viele Perspektiven. Wenn ich jetzt so an die Menschheit denke und das ist jetzt immer so das Erste, was mir einfällt, liege ich oftmals wirklich zu Hause und ich zähle keine Schäfchen, um einzuschlafen, aber ich denke manchmal so über philosophische Welt, so das ganz große Spiel nach. Und da denke ich mir schon, ja, wie kann man es einfach schaffen, dass wir weniger Menschen auf der Erde sind? Ich glaube, wir reden über sehr viele Probleme, die sind aber alle hängen an diesem Thema Anzahl der Menschen. Und wenn du einfach mal in so einen Ameisenhaufen guckst, und das habe ich im Sommer eine ganze Menge gemacht, auch als wir wieder in Bayern und Österreich waren, in den Wäldern gibt es ja da zum Glück noch eine ganze Menge Ameisen, dann denke ich mir, guck mal an hier, wir sind nicht anders. Wir sind so wie Ameisen oder Heuschrecken und machen alles kaputt. Das heißt, für mich ist die Lösung, dass wir am Ende vielleicht ein Drittel von den Menschen nur noch haben auf der Erde. Die Frage ist nur, welche verschwinden. Das ist natürlich die Schwierigkeit. Und ja, ich könnte jetzt morgen aufwachen und es sind einfach zwei Drittel weg. Das würde aber auch bedeuten, also wenn sie einfach weg wären, schmerzfrei irgendwie und es wäre nichts passiert und keiner hätte jetzt ein Leid, dann wäre das cool. Und sonst würde ich mir einfach wünschen, dass wir vielleicht das schaffen, ein Mittelchen zu erfinden, dass wir ein paar Generationen überspringen können, um ja vielleicht wieder auf 2-3 Milliarden runterzukommen. Und dann wären wir eine Menge Probleme los. Ohne dass einer einen Schicksalsschlag davon hat, sondern ich meine, wenn irgendwie keine Kinder mehr geboren werden, dann ist der Schicksalsschlag, dass du keine Kinder mehr kriegen kannst. Ist aber besser, als wenn irgendwelche Leute jetzt anfangen zu erzählen, dass irgendwie, naja, wir hatten das ja im Dritten Reich hier alles irgendwie so in einer bestimmten Form. Aber du weißt, in welche Richtung das geht und das würde ich mir irgendwie wünschen, weil so wie wir es jetzt machen, funktioniert das irgendwie nicht mehr.
Okay.
Und das Thema Frieden ist damit verbunden. Also
in einer Welt. Weil weniger Menschen, weniger Territorialprobleme. Vielleicht. Weiß man nicht.
Vielleicht weniger Kampf um Ressourcen, aber ist auch Theorie, ne?
Und allerletzte Frage für diesen Podcast, und ich sage schon mal Danke an dich. Letzte Frage: Gibt es einen Mensch oder eine Marke, von dem du sagst, interessant, müsstest du hier mal interviewen?
Nee, da fällt mir jetzt keiner spontan.
Mach doch nichts. Dann, wenn dir noch was einfällt, sagst du es mir einfach später noch. Ansonsten ist die Liste, die ich habe, schier endlos. Und an der Stelle kann ich auch mal sagen, ich hatte ja vorhin gesagt, das Jahr des Feedbacks. Ich freue mich auch total. Ich hatte ja vor 2 Wochen die Nadja Jerzenbeck hier in der Sendung oder vor 4, weiß ich gar nicht genau jetzt. Und das war zum Beispiel die erste, die sich sozusagen proaktiv angeboten hatte. Auf dem OMT hat sie mich angesprochen. Und das passiert in der letzten Zeit häufig. Also ich habe tatsächlich, ich glaube, ich könnte 4, 5, 6 Sendungen jetzt machen mit Menschen, die sagen, ich hätte mal Bock, bei dir in die Sendung zu kommen. Und das fand ich vorhin auch, wollte ich vorhin auch noch erwähnen, als ich gesagt habe, ich presse die Sendung nicht zwanghaft in eine Stunde, wenn sie spannend und interessant ist. Menschen sagen mir gehäuft, also jetzt, ich sag mal, keine Ahnung, 5 oder 6 Mal ist mir das jetzt begegnet.
Muss ich Menschen Namen sagen? Warte mal, muss ich Namen sagen? Nee. Kann ich auch eine Firma sagen?
Du kannst auch eine Firma sagen. Jetzt hat er überlegt so lange.
Nee, weil es wirklich, also mein Problem ist ja bei so einer Empfehlung, dass ich, so wie ich das mit der Polizeizugehörigkeit auch geschildert habe, mich reizt überhaupt nicht irgendwie Leute, die du interviewen würdest, die ich schon aus der Community kenne. Das ist für mich wirklich langweilig. Aber das ist sehr auf mich jetzt bezogen. Was ich sehr cool finden würde, ist, wenn du die CEOs oder einen von den CEOs von Dojo mal bekommen könntest und die interviewst.
Alles klar. Das
ist ein bisschen abseits von unserer Bubble und ist eben auch Werbeagentur, aber ich glaube, das Rad, was die da drehen, das finde ich schon sehr, sehr cool. Und die gibt's auch. Komischerweise geben die wenig Interviews. Die waren einmal auf der Campix in einer sehr, sehr besonderen Form. Eine eigene Geschichte. Aber so eine Leute zu interviewen, würde ich cool finden. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen, wenn ich ehrlich bin. Habe ich wieder vergessen.
Das kriege ich raus. Alles cool. Ja, ich glaube, wir waren jetzt durch soweit. Dann bedanke ich mich bei dir herzlich Und danke, lieber Wolfgang. Sagen, es dauert ja nicht so lange, bis wir uns wiedersehen.
Meinst du?
Ja, genau. Ja, dann vielen Dank für euch da draußen, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich wollte gerade noch erwähnen, dass die Menschen mir zurückspielen, dass sie sagen, ich finde es total cool, dass das so lang dauert. Ja, die meisten sagen dann, ich höre das auf zweimal, aber es ist total spannend. Und das finde ich schön. Also ich sammle Menschen ein hier in diesem Podcast, die auch bereit sind, mal 60, 70 Minuten Podcast zu hören. Oder
ja, wir neigen das sowieso dazu. Also wenn man unsere Anzahl von Podcasts hört, da muss man schon bereit sein zu leiden. So anders geht's nicht.
Genau. Aber da gibt's scheinbar eine valide Bubble. Ja, danke an euch da draußen. Marco, ja, und euch, wir hören uns ja sozusagen, ich muss mal kurz überlegen, genau, wir hören uns erst wieder, wenn Weihnachten vorbei ist. Deswegen an der Stelle euch allen schöne, besinnliche Feiertage. Zwischen den Jahren gibt's noch eine Behind-the-Story-Folge mit Beatrice Köhler, also könnt ihr gerne noch mal reinhören. Die, die es nicht mehr schaffen, dann gerne auch wieder im neuen Jahr, und dann wünsche ich euch allen schon mal einen guten Rutsch. Mach's gut, Marco.
Ciao.